alte Familientradition bei uns. Ich wurde von meinem Vater geschlagen, mein Vater von seinem Vater und der wiederum von seinem Vater. Ja. Gib dem einen Menschen, der gemein war, der dir nicht zugehört hat, nicht so viel Raum und so viel Macht, dass du dich für immer verschließt. Du schaffst Selbstfindung, Selbstverwirklichung, selbst. Und das ist die Garantie für ein sehr einsames Leben. Ja. Nach außen hin war ich vielleicht manchmal erfolgreich, aber innerlich war ich völlig zerstört. Da habe ich gebetet, da habe ich gesagt, Gott, den möchte ich mal sehen. Ja. Ich möchte auch mal so stark werden wie Ali. Ja. Und dann habe ich Ali meine Geschichte erzählt. Ja. Und wir haben dann an diesem Samstagmorgen geweint und er hat mich dann auch an die Wange geküsst. Ja. Wir reden den ganzen Tag über Fußball, über Wetter, über Bomben und Klimawandel. Ich kann das echt nicht mehr langsam hören. Über so viele Themen. Aber dem Nächsten zu sagen, ich liebe dich.
Ironie des Schicksals, dass jemand, der sich vielleicht als Kind selber nicht beschützen konnte, als Erwachsener andere Menschen beschützt, ne? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, denn ich habe Deutschlands bekanntesten Personenschützer zu Gast, der unter anderem Muhammad Ali beschützt hat. Aber nicht nur das, sondern er hat auch eine ganz besondere Lebensgeschichte, die auch natürlich viele Tiefs hatte, aber er hat sich da immer wieder rausgeholt und ich freue mich heute einfach mehr darüber zu erfahren. Herzlich willkommen, Michael Stahl.
Hallo Hamad, aber ich bin nicht Deutschlands bekanntester Personenschütze.
Bist du nicht?
Ja, mit Sicherheit nicht. Da gibt es viel, viel bessere. Ja, und außerdem bin ich ja schon lange aus der Szene draußen und meine Motivation, das zu tun, das war eine ganz andere, wie wahrscheinlich andere Menschen.
Genau, das habe ich schon angesprochen. Ja. Du hast eine ganz besondere Lebensgeschichte, ne? Hattest gerade auch in der Kindheit natürlich irgendwie mit vielen, vielen Problemen zu kämpfen, auch mit deinem Vater, von dem du immer sehr viel erzählst. Ne? Vielleicht kannst du uns dann einen kurzen Einblick geben, wie so deine Kindheit war.
Einen kurzen Einblick, oder? Gut. Ja, also ich muss immer vorweg sagen, wenn ich über meinen Vater spreche, der ist 2010 verstorben und wir hatten noch 2,5 wunderschöne Jahre, weil wir Versöhnung erleben durften, wir beiden. Und er hat mir 4 Wochen vor seinem Tod die Genehmigung gegeben, unsere Geschichte zu erzählen, damit Menschen sich besser verstehen, ja, und lernen, wieder aufeinander zuzugehen. Ja, mein Vater war Jahrgang 41, ein Kriegskind, der seinen Vater erst 1948 gesehen hat, weil der aus russischer Kriegsgefangenschaft nach dem Krieg dann nach Hause kam. Ja, und alte Familientradition bei uns. Ich wurde von meinem Vater geschlagen, mein Vater von seinem Vater und der wiederum von seinem Vater. Ja, und keiner von denen wurde in den Arm genommen, hat nie gehört, ich hab dich lieb oder ich bin stolz auf dich. Da bleibt eine tiefe Wunde und eine große Sehnsucht und ich bin sehr oft verprügelt worden. Ich habe Sätze gehört wie, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Ja, und ich bin bespuckt worden, getreten, also viele schlimme Dinge, ohne da noch näher drauf einzugehen. Und wir sind in unfassbar ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Also mein Vater hat mich, ich bin Jahrgang 1970, mit zum Betteln genommen. Der Gang ins Sozialamt war völlig normal oder an Pfarreien oder auf Bauernhöfen um Essen gefragt, ja, damit wir irgendwie überleben konnten. Und wir haben in einem Haus gewohnt, das den Namen Haus nicht verdient hat. Also ich habe bis zum 14., 15. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern verbracht, mit der ganzen Familie, mit den Geschwistern. Es gab keine Dusche, es gab kein Badezimmer. Wir haben uns dann eine Schüssel am Hausgang gewaschen. Mein Vater ging jeden Tag zum Trinken und was vielleicht noch erwähnenswert war, die Bude war so kaputt, so chaotisch und dass wir sogar Eis innen hatten. Ja, das heißt, wir hatten ja, die meisten Räume waren nicht beheizt. Wir hatten in einem Raum, hatten wir einen Holzkohleofen. Und in unserem gemeinsamen Schlafzimmer, da waren die Wände in den Wintermonaten von innen gefroren und die Scheiben, also das muss man sich mal vorstellen, und vieles voller Schimmel. Und mein Vater ging jeden Tag in die Kneipe, jeden Tag. Und das war so ganz grob meine Kindheit, voller Armut und viel Gewalt.
Erging es deinen Geschwistern genauso? Also auch mit der Gewalt oder hat sich das dann sozusagen auch auf dich fokussiert?
Also meine Geschwister wurden von meinem Vater nicht verprügelt. Ja. Die haben natürlich, ich habe 2 Schwestern, ja, und die haben natürlich erlebt, was mit mir da veranstaltet wurde. Und die haben auch nie richtig erlebt, dass Mann und Frau, Vater und Mutter liebevoll miteinander umgingen. Das, das haben die nie richtig erlebt. Das hat natürlich auch Spuren in ihrem Leben hinterlassen, ja. Und ja, aber wir treffen uns öfters, sprechen auch über unsere Vergangenheit und das ist wie so ein großes Mosaik, was da jetzt zustande kommt. Denn ich bin ja der Älteste von uns drei. Ich kann den zwei noch etwas sagen, was die nicht wissen, ja. Und wiederum, ich bin ja damit 18 ausgezogen. Ich habe ja meine 5 Plastiktüten gepackt und habe dann auf der Straße gelebt. Alles war besser, nur nicht zu Hause. Und dann erzählen mir meine Geschwister ja, was danach noch alles passierte. Und so kommt das jetzt alles zu einem großen Bild zusammen, was nicht gerade schön ist.
Also das ist ja natürlich total schlimm und so, aber kann man sich das irgendwie, also eigentlich total krass, aber wieso hat sich das auf dich so fokussiert und nicht auf deine Geschwister? Also wo, warum, was hat er bei dir gesehen, dass er das alles an dir rauslassen musste?
Ja, also ich glaube, mein Vater hat von mir Dinge erwartet, die er selber gar nicht konnte, ja. Also er hat ja, als der Opa vom Krieg zurückkam, also früher war es halt so, du konntest eigentlich nur Überzeugung mit Leistung, ja. Und mein Vater, der hat keinen Bock auf gar nichts gehabt, ja. Und der Opa war immer fleißig, der Opa hat seinen Mann im Krieg gestanden, ja. Der Opa hat das Gefangenenlager überlebt, ja. Also der Opa war schon ein starker und auch ein harter Mensch, ja. Und das war mein Vater halt nicht, ja. Mein Vater hat sich dem Alkohol hingegeben und ist mit seiner Bande durch die Lande gezogen. Und mein Vater war auch mal im Knast, ja. Und da hat er halt oft von meinem Opa gehört, was von Versager, was von Taugenichtser ist, ja. Und genau diese Worte hat mein Vater an mich weitergegeben. Also mein Vater hat mir schon im Alter, wo ich 5, 6 Jahre alt war, hat er mir gesagt, hey, du geh mal arbeiten, verdien mal Geld. Ja, das muss man sich mal vorstellen, ja. Ja, und ich habe dann irgendwann mal angefangen mit Fußballspielen. Wenn ich da ein Tor geschossen habe, dann rannte er die Linie rauf und runter. Er war der örtliche Linienrichter, der Mann mit der Fahne, der eine Fahne hatte, ja. Und dann hat er gejubelt, mein Sohn hat das Tor geschossen, ja. Und wenn ich aber kein Tor geschossen habe, dann stand er draußen so und hat gesagt, weh, du kommst heute nach Hause, du. Dann, also es war stellenweise unfassbar. Und er hat sich immer nach Erfolg, nach Ruhm irgendwo gesehnt, den er nie hatte. Und den hat er bei mir gesucht und hat eigentlich jede Kleinigkeit genützt, um mir zu sagen, ja, dass ich auch ein Versager bin. Im Prinzip wie er. Er hat mir das gesagt, was sein Vater ihm gesagt hat.
Was war so deine Flucht? Also du hast gesagt, du hast Fußball gespielt. Gab es irgendwas, wo du sagtest, ja, okay, da war ich mal zumindest frei und konnte unbeschwert sein? Hattest du diese Phase in deiner Kindheit?
Du fragst mich das, dann antworte ich. Gell? Also ich hatte eine gläubige Oma, ja, und die hat mir immer wieder gesagt, ich habe 2 Weltkriege überlebt und den Verlust eines Kindes, aber Gott war immer an meiner Seite. Und zu dem hältst du dich, Bub, ja. Und so bin ich immer in meine örtliche Kirche gerannt, die war nur 100 Meter weg. Und da war so der gegeißelte Christus in Lebensgröße. Und da bin ich als kleiner Junge hin und habe Händchen gehalten und habe gesagt, heute haben sie mich durch die Straßen gejagt, heute haben sie mich angespuckt. Und mir war, als würde da einer stehen, der mich versteht. Das war so mein Halt. Meine Oma ist aber allerdings dann gestorben, als ich 14 Jahre alt war. Und dann ist auch ein großer Halt von mir weggebrochen. Das war der eine Halt, die Oma, mein Glaube an Gott. Und das zweite war mein Onkel Heinz, Jahrgang 30, der früher bei der Polizei in Berlin war, der dann aber, ja, dann hier nach Baden-Württemberg kam. Und der hat mir schon im Alter von 5, 6 Jahren so die ersten Selbstbehauptungs-, Selbstverteidigungstricks beigebracht. Onkel Heinz war cool, ja, der konnte kämpfen, der stellte was dar, ja, der konnte sich ausdrücken, war ein sensationeller Mensch. Das war mein Google und Wikipedia in Person, ja. Also Onkel Heinz wusste alles. Aber was Onkel Heinz auch nicht konnte, war über Gefühle sprechen und über Liebe. Und mein Onkel starb am 22. Mai 2012. Und als ich ihn im Krankenhaus besuchte, da hat er mir 3-mal hintereinander beim Abschied gesagt, ich liebe dich, ja. Also das war für mich eigentlich das Größte, ja, dass er mir Liebe ausspricht. Da habe ich mich auch ein Leben lang gesehnt, ja. Und bei all den Kampftechniken, bei all den Lebensweisheiten, die er mir mitgegeben hat, ja, aber er konnte nicht über sein Herz sprechen und er konnte nicht über Liebe sprechen und letztendlich, er war auch einer meiner großen Ankerpunkte in meinem Leben, ja, und aber das Größte, was er am Schluss gemacht hat, war, dass er endlich über Gefühle sprechen konnte, dieser harte Knochen.
Konntest du denn grundsätzlich über dein Verhältnis zu Hause, draußen mit Freunden, Lehrern, also hattest du dich nie anvertrauen irgendjemanden, dass du sagst, ey, bei mir zu Hause ist es so?
Ja, also ich habe einmal in meinem, also jeder im Ort wusste, was bei uns los ist. Ja, weil ich meine, also ich komme aus einem der ärmsten Dörfer Baden-Württembergs. Ja, meine Vorfahren, das ist eine ganz besondere Geschichte. Ja, man nannte uns die weißen Zigeuner, jenische, ja, die vor ein paar hundert Jahren hier angesiedelt wurde. Ja, und die Leute galten als nichts. Ja, aber es ist eine andere Geschichte. Die könnt ihr gerne mal googeln. Und mein Vater war in diesem Dorf, diesem armen Dorf, einer der ärmsten, ja, und verachtetsten, ja. Das heißt, unsere Geschichte eilte uns voraus, ja. Und allein schon die Tatsache, dass ich aus dem Dorf kam, hat bei manchen Leuten schon für Stirnrunzeln gesorgt, für Augenverdrehen, ja. Und Gewalt war an der Tagesordnung. Also ich wurde auch vor anderen verprügelt oder beleidigt, das auf dem Sportplatz. Es war ganz normal, gell. Aber irgendwann in der siebten Klasse war das, ja, habe ich meinen ganzen Mut mal zusammengenommen und habe meinen Klassenlehrer, ich bin ja über Jahre hinweg in der Schule gemobbt worden von 4, 5 Leuten, wo ich dann aber auch später erfahren habe, ihnen hat man auch wehgetan, verletzten Menschen, ja. Also jeder Mensch, der quält und verletzt, der spricht über sein Herz, ja. Ich wurde auch verletzt, jetzt gebe ich es weiter, ich habe kein anderes Ventil, ja. Und dann habe ich mir meinen Klassenlehrer geschnappt und habe auf die 5 leeren Stühle gezeigt. Das war ja am Schulende, also am Feierabend praktisch. Und dann hat er mich angeschaut, sagte, wie? Ja, sagte, die quäle mich, der. Und dann hat er seine Tasche gepackt und sagt einen Satz und verlässt mich und sagt, das bildest du dir alles ein. Und das war absoluter Tiefschlag für mich. Und ich glaube, ich habe damals beschlossen, ich werde nie wieder einem Erwachsenen mein Herz anvertrauen. Es gab noch viele Situationen, wo andere Menschen aufmerksam wurden auf das Elend meines Lebens. Und da war noch eine Situation, ich habe meinem Onkel Heinz mal gesagt, der Papa hat mich wieder verprügelt. Ich fühlte mich an dem Tag so stark, weil Onkel Heinz mir so viel Kraft gab und so viel Sicherheit. Dann ist aber mein Onkel zu meinem Vater hin und hat gesagt, wie, ich habe gehört, dass du den Jungen wieder verprügelt. Ja. Mein Vater hat gesagt, ja, komm nicht mehr vor, mir ist die Hand ausgerutscht. Ja. Aber als mein Onkel weg war, da war mein Vater still. 2 Stunden ungefähr, die Ruhe vor dem Sturm. Und danach hat's richtig geknallt. Ja. Und das hat mich geprägt, auch von meinem Leben, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, die Gewalt erfahren. Ich würde mir niemals die Eltern schnappen und mit erhobenem Zeigefinger kommen, weil ich ganz genau weiß, was die Kinder dann im Nachhinein durchmachen. Deswegen mache ich das ganz anders. Also ich habe schon ein paar Hilfeschreie oder auch Signale gesetzt, aber letztendlich, es hört sich jetzt blöd an, irgendwie war ich einsam und verloren damals.
Man würde ja eigentlich denken, wir leben in Deutschland und hier gibt's doch so Instanzen, ich nenne es mal sowas wie ein Jugendamt oder sowas. Gerade wenn du sagst, dass es auch so schon bekannt war, gab es selbst da nicht irgendjemand, der mal eingeschritten ist? Also man würde doch denken, die stehen dann direkt, so fühlt sich das mal so an, am nächsten Tag vor der Tür klopfen an und sagen, wir nehmen den Michael jetzt mit, so geht das hier nicht.
Ja, also wer mal da war ein Ehepaar, ein von einem Bauernhof, mein Vater wollte mich verkaufen, ja, die waren mal da. Da war mal ein Traktor vorm Haus und so ein älteres Bauern-Ehepaar und ich mache die Tür auf, ich war, glaube ich, 5, 6 Jahre alt. Dann hat der Bauer gesagt, wir holen dich jetzt, dein Vater hat versprochen, wir können dich holen, ja, und ich habe geschrien, dann musste ich nicht, ich habe so geschrien und gestrampelt. Man muss immer wissen, ja, Kinder lieben ihre Eltern immer, ja, egal, selbst wenn sie sagen, ich hasse dich. Ich hasse dich bedeutet übersetzt, ich liebe dich. Da ist aber eine Mauer zwischen uns. Ich höre das sehr oft, wenn ich mit Jugendgangs unterwegs bin oder wenn sie mir ihre Herzen ausschütten. Ja, das ist ein Schrei nach Liebe. Ja, und einmal war jemand da, das weiß ich wie heute noch. Es waren 2 Damen. Eine davon weiß ich, da war ich vielleicht 7, 8 Jahre alt. Die hat eine weiße Bluse an, einen schwarzen Rock, werde ich nie vergessen. Ich weiß aber nicht, ob die vom Sozialamt war, vom Jugendamt. Auf jeden Fall hat man mir eingetrichtert, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht. Dir geht's gut. Es ist alles in Ordnung. Da kann ich mich noch dran erinnern.
Du erzählst ja viel, du machst ja auch viel mit Jugendlichen und so, da kommen wir später nochmal im Detail zu. Aber wenn du jetzt an diesen Fall denkst, was würdest du denn vielleicht Kindern, Jugendlichen, die das jetzt hören, sagen, ich bin in einer ähnlichen Situation? Was kann man denn, was würdest du denen empfehlen, was sie machen sollten?
Also auf jeden Fall sein Herz mitteilen, ja. Deswegen gibt's ja auch Vertrauenslehre. Die Leute sind geschult, ja, auch Sozialarbeiter, sein Herz mitzuteilen. Was für mich auch wichtig ist, wenn dich mal jemand enttäuscht hat, so wie mein Lehrer damals, ja. Für mich ist da eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich damals, glaube ich, entschieden, ich werde mich nie wieder einem Erwachsenen anvertrauen. Da, wo Menschen sind, werden Fehler gemacht. Egal wo, in der Schule, in der Kirche, sonst irgendwo in staatlichen Einrichtungen. Wo Menschen sind, werden einfach Fehler gemacht. Aber geh nicht in dein Schneckenhaus, ja. Geh weiter, ja. Gib dem einen Menschen, der gemein war, der dir nicht zugehört hat, nicht so viel Raum und so viel Macht, dass du dich für immer verschließt. Denn derjenige, der so empathielos reagiert, der hat ja auch eine Verletzung und eine Ablehnung wahrscheinlich erlebt. Und der darf nicht so viel Macht haben, dass du in dein Schneckenhaus gehst. Also es ist ganz, ganz wichtig. Und was ich an dieser Stelle auch noch sagen möchte, ich habe ja ganz viele Kinder und Jugendlichen, denen es auf gut Deutsch gesagt beschissen geht, ja. Und manchmal frage ich sie, also wenn es jetzt nicht um häusliche Gewalt geht, aber manchmal frage ich sie, hast du deinen Eltern erzählt? Dann sagen mir ganz viele Jugendliche, nein, denen geht's eh schon schlecht, denen kann ich nicht sagen, wie es mir geht. Und denen möchte ich sagen, aber auch allen Erwachsenen, vertrau dich jemand an. Guck mal, jemand, der dich liebt, ja, der merkt doch, wenn du schweigst, dass da irgendetwas ja in deinem Köpfchen dir zu schaffen macht oder in deinem Herzen. Und jetzt machen die Menschen, die dich lieben, die machen sich Gedanken, warum redet mein Kind nicht? Warum redet mein Partner nicht? Warum redet mein Freund, meine Freundin nicht? Hat dieser Mensch zu wenig Vertrauen? Was habe ich falsch gemacht, ja, damit dieser Mensch mir nicht vertraut? Ja, das sind so bohrende Fragen, die beim anderen herrschen dann. Und deshalb ist es immer ganz, ganz wichtig, egal um was es geht, öffne dein Herz, ja, denn Dinge, die wir aussprechen, die beginnen zu heilen. Das habe ich erleben dürfen. Und ich hau ja meine Lebensgeschichte raus. Also als ich mein erstes Buch geschrieben habe, immer mein Leben, da hat jemand gesagt, und mehrere Leute haben das gesagt, du machst dich angreifbar, du machst dich verletzbar. Sag ich, warum? Ja, du packst ja aus, du bist so offen. Ich sage dann immer zu den Leuten, nein, das Gegenteil ist der Fall. In dem Moment, ich gebe zu, ich habe als Vater auch versagt. Ich habe einen Sohn mit 31 Jahren, ich habe jämmerlich versagt. Ich war kein guter Bruder, ich habe ein kaputtes Leben geführt. Ja. Also meine Personenschutzzeit oder die Security-Zeit, ich war ein total kaputter Mensch. Ja. Und als Jugendlicher habe ich gestohlen wie ein Rabe. Ja. Also ich gebe gleich alles Negative zu, ich habe auch heute noch Ängste und Kämpfe in mir drin. Jetzt ist es raus, ja. Und wenn dann Leute zu mir herkommen und sagen, du warst auch früher ein schlimmer Finger und jetzt hältst du solche Vorträge, dann sage ich immer, so schlimm war ich doch gar nicht. Ich war viel schlimmer, ja. Also und das nimmt den Leuten die Munition und es gibt auch dir eine Freiheit, einfach echt zu sein.
Aber ist das gerade zum ersten Mal, wenn man's veröffentlicht, das erste Mal, wenn man so ein Buch schreibt, trotzdem eine Überwindung, weil man sagt, ich gebe jetzt erstmals alles preis und alle aus meinem Umfeld, Leute, die mich noch nicht kennen, alle kennen dann diese Geschichten. Also ist es beim ersten Mal trotzdem eine Überwindung zu sagen, ich schreibe das jetzt auf?
Können wir so reden, wenn wir unter uns wären, oder? Klar. Hast schon mal Blähungen gehabt? Bestimmt, oder? Ja, stell dir mal vor, du bist im Auto unterwegs und bist mit 3, 4 tollen Persönlichkeiten unterwegs und dir rast ein Furz im Bauch drum. Bei der nächsten Gelegenheit auf dem Parkplatz geht das Ding raus und so war es für mich auch. Ja, das war eine riesige Befreiung. Jetzt ist es raus. Ja, das weißt du. Es ist viel anstrengender, mit Lüge, mit Schmerz zu leben, als einmal alles rauszulassen. Also für mich war das eine totale Befreiung. Ich habe damals, kurz bevor mein Vater starb und ich das erste Buch über ihn oder über unsere Beziehung geschrieben habe, da habe ich ein Bild von meinem Vater auf meinen Schreibtisch gestellt und ich habe Rotz und Wasser geweint und ich habe gesagt, lieber Gott, habe ich gesagt, hey, ich werde jetzt einfach drauf losschreiben, du musst mir helfen, weil ich kann keine Bücher schreiben, ja. Und dieses Schreiben war für mich Therapie, ja. Also ich habe so viel geweint dabei und mein Vater hat mich immer angelächelt auf dem Foto, denn heute weiß ich, es war ein tiefer Wunsch von ihm, dass das auch, wie es ihm ging, wie er, seine Motivation, warum er gewalttätig war, warum er getrunken hat. Er war ein zerbrochener Mensch. Er ist geflüchtet, er hat sich betäubt, ja. Und jetzt ist es raus. Das heißt, du kannst mich eigentlich mit den Geschichten meines Lebens, kannst du mich nicht mehr ärgern, ja. Dass ich habe meine erste Ehe zerstört, ich habe viele Frauengeschichten gehabt, ich habe als Jugendlicher gestohlen, ja. Ich habe meinen Vater gehasst. Wenn der in Rewe reinkam, habe ich mich hinter den Regalen versteckt. Ich habe mich verpisst und habe mich aus dem Staub gemacht und war für meinen Sohn oft nicht da. Also diese Dinge rauszuhauen, ja, ist ein unfassbarer Heilungsprozess. Und nicht immer sich entschuldigen, zu winden, ja, ich konnte nicht und die anderen sind schuld. Ja, das macht's ja immer schlimmer. Nein, ich bin schuldig geworden und ich versuch's ab jetzt anders zu machen und immer gucken, immer mehr mit Liebe. Ja. Und momentan, ich bin so in einem Prozess drin, wenn man so ein Leben hat, das geht nicht spurlos an einem vorüber. Man macht nicht so und du bist ein neuer Mensch. Das ist ein Prozess, in dem sich mein Herz befindet und das wird Stück für Stück gesund gelebt und das darf ich spüren. Nur wenn Wunden entstehen, tut's weh, aber wenn sie heilen auch. Also ich habe so manche schmerzhafte Heilung noch in meinem Herzen drin, weil da ist ja einiges vorgefallen, was ich auch sonst noch nie erzählt habe.
Hast du denn gerade auch, als du das erste Buch veröffentlicht hast, vielleicht auch aus dem Umfeld, du hast es schon ein bisschen angesagt, dass Leute gesagt haben, wie kannst du das denn? Dass Leute sagen, warum erzählst du das jetzt alles? Das kannst du doch nicht erzählen, das ist doch deine Geschichte, die musst du doch für dich behalten. Wie reagiert man da drauf? Sagst du dann, ja, ist es ja erstmal dein Prozess und du musst damit klarkommen?
Also, guck mal, meine Geschichte war immer öffentlich. Ja. Also von daher, guck mal, das Haus, in dem wir wohnten, war direkt an der Hauptstraße. Also ich habe erleben müssen, dass 3 Schulklassen ja in der 6. und 7. Klasse an dem Haus vorbeiliefen und einer schrie, da wohnt der Michael Stahl. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn 100 Kinder dich auslachen und der Lehrer sagt, da wohnt doch kein Mensch in der Hütte. Ja. Der Lehrer stand vor dem Haus mit ein paar anderen Lehrern und die Kinder schrien, da wohnt der Michael Stahl, standen vor der Hütte, ja. Und ich bin gestorben vor Schmerz und vor Scham, ja. Und der Lehrer sagt noch, da wohnt doch kein Mensch, hier kann doch kein Mensch wohnen. Doch, wir haben da gewohnt, ja. Und die Dinge, mein Vater war öffentlich besoffen. Mein Vater lag öffentlich auf der Straße. Mein Vater hatte seine Schlägereien öffentlich. Alles war öffentlich, alles, ja. Und jetzt, weil alles öffentlich war und nicht im Geheimen war, konnte ich den Leuten sagen, okay, ihr habt dieses Bild gesehen von unserem Leben. Und jetzt gebe ich euch das Bild, wie es wirklich war. Der Schmerz dahinter, die Trauer, ja, von Generation zu Generation. Jetzt, das ist die Wahrheit. Und mein Vater hat auch gesagt, dann haben sie die Wahrheit, ja, und dann sollen sie gucken, was sie damit machen, ja. Und so mache ich das, ja. Die Wahrheit macht frei, hat mein Boss mal gesagt. Und von daher darf ich diese Freiheit erleben. Was andere dann damit machen, natürlich gab es auch Leute, die haben gesagt, du kannst nicht so über deinen Vater sprechen, ja. Und das macht man doch nicht, ja. Das gab es. Aber man kann auch nicht so mit seinem Kind umgehen, ja. Man kann auch nicht so grausame Dinge machen, so lieblos sein, ja. Ich habe alles erlebt, alles durch und alles übrigens, wo ich Vorträge halte, ja. Oder wenn ich über Selbstbehauptung spreche, über Selbstverteidigungstechniken zeige, ich glaube, alles, was ich den Leuten unterrichte, habe ich alles erlebt, ja. Auch ich spreche gerne über meine Fehler, über meine Schuld, ja. Und über die Dinge, die nicht so toll waren. Das ist eine Einladung an andere Menschen. Öffne du auch dein Herz. Und so, glaube ich, entführen wir uns alle mehr in die Freiheit, wenn wir ehrlich zueinander sind. Auch wenn die Wahrheit manchmal nicht so wunderbar ist.
Hast du denn das Gefühl, dass in der Zeit jetzt mehr passiert ist? Also du hast ja auch viel Enttäuschung mit deinen Lehrern erlebt, dass man gerade, ne, das hast du von angesprochen, Vertrauenslehrer gibt und so weiter. Also hast du das Gefühl, dass da zumindest mehr passiert und man mehr Möglichkeiten hat, sich zu öffnen, als du sie vielleicht damals hattest? Also siehst du da einen Prozess?
Naja, also ich sehe natürlich einen Prozess. Also man muss sich vorstellen, ich bin Jahrgang 70, gell? Und bei uns in der Klasse, ja, da war ein Elternpaar von einem Kind mal geschieden, das war eine Rarität, die waren wie Außerirdische, wie, die sind geschieden, das gab's ja gar nicht, gell. Das heißt, die Familien brechen aber jetzt auseinander, massenhaft, ja, Väter, die ihre Verantwortung nicht mehr nachkommen. Leute, ich weiß nicht, wie du tickst, ja, aber ich höre so oft das Wort in der Gesellschaft, Selbstfindung, Selbstverwirklichung, selbst, und das ist die Garantie für ein sehr einsames Leben, ja. Und guck mal, ich bin öfters mit Sterbenden zusammen, ja. Und die Leute schreien nach Liebe, nach Beziehung, nach Versöhnung, ja. Die bereuen die Dinge, die sie nie getan haben. Da hat noch nie einer zu mir gesagt, ich hätte mehr arbeiten sollen, mehr Zeit investieren in Beruf und was weiß ich, was alles. Die haben Sehnsucht nach Beziehung, eben nicht nach zu viel Selbst. Und zu viel Selbst ist halt die Garantie von einsames Leben. Wir brauchen wieder diesen Familienverbund. Deswegen gibt's ja auch immer mehr Gangs. Das ist ja nichts anderes als eine Familie. Immer mehr Bikerclubs, ja. Ein Club, eine Kutte bedeutet, ich gehöre zur Familie. Die sprechen auch von Brüdern und von Schwestern, ja. Weil sie Sehnsucht nach Familie haben. Und diesen Mangel, diese Not muss man natürlich irgendwo ausgleichen, ja. Also, früher gab's, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, in unserem Dorf gab's, glaube ich, 8 oder 9 Tante-Emma-Läden. Weißt du noch, was ein Tante-Emma-Läden
ist? Ja, klar, na klar.
Und man hat einmal so eine Studie gemacht, Ende der 80er, Anfang der 90er. Je mehr die Tante-Emma-Läden ausgestorben sind, desto mehr stieg die Zahl der Psychotherapeuten. Warum? Weil am Ladentisch, man hat miteinander gesprochen, man hat miteinander gelacht, man hat sich ausgetauscht. Da kam die Frau Meier noch und die Frau Schmid und was weiß ich was alles. Ja, diese Dinge fallen heute immer mehr weg. Man fährt in irgendwelche Supermärkte, man bestellt sich jetzt alles irgendwo im Internet. Ja, wir leben immer mehr Menschen auf einem Haufen. und immer einsamer, ja. Und da entsteht eine Leere. Und ich war vor einiger Zeit in einer 8. Klasse Gymnasium und da hat der Lehrer zu mir gesagt, in meiner Klasse brauchst du nicht über Thema Familie sprechen, sei warum. Und dann sagte mir knallhart einen Satz, in dieser Klasse, hat er gesagt, hat fast kein einziger mehr einen Vater zu Hause. Sag ich, wie bitte? Er sagte, ist schnell erklärt. Die Hälfte der Ehen ist hier geschieden, hat er gesagt, und der Rest muss sich selbst verwirklichen, muss sich selbst finden, wir haben keine Zeit mehr. Also lassen wir das Thema weg. Und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen diese Themen ansprechen, weil da entsteht ein Vakuum, eine Sehnsucht und unerfüllte Sehnsucht macht den Menschen krank. Und das führt uns dazu, dass wir betäuben und rennen wie die Vollidioten, um irgendetwas auszugleichen, ja, was eigentlich nur die Familie geben kann, Liebe und Geborgenheit. Und weil das alles mehr wegfällt, braucht es mehr Psychotherapeuten, mehr Sozialarbeiter und da haben viele auch die Not erkannt und das ist auch wichtig so. Aber das ersetzt die Familie nicht, aber ist doch sehr, sehr wertvoll und ich bin immer sehr dankbar, wenn auch in Schulen nicht nur eine weibliche Sozialarbeiterin ist, weil Männer brauchen Männer zum Reden, wenn da auch noch männliche Sozialarbeiter da sind, ist was sehr, sehr Wertvolles.
Und deine Flucht daraus war dann auf die Straße. Das heißt, du hast dann seine Sachen gepackt, sagst, ich wohne lieber obdachlos auf der Straße als zu Hause?
Ich habe zu meinem Vater gesagt, wenn du mir noch ein einziges Mal wehtust, dann gehe ich. Ich habe ja Ohrfeigen gekriegt, bis ich 18 war. Und übersetzt bedeutet der Satz, so lieb habe ich dich, Papa, aber ich muss gehen, bevor sie richtig knallt. Ja? Das bedeutet der Satz übersetzt, ich höre gerne ein bisschen tiefer und versuche Dinge tiefer zu betrachten, was hinter Schreien und Gewalt steckt. Und ich habe dann 5 Tragtaschen genommen und habe dann draußen auf der Straße gelebt. Das durfte aber keiner wissen. Und bei uns in Baden-Württemberg ist es so, wenn du einen Mann fragst, wie geht's dir, und dem geht's schlecht, dann sagen 90% von denen, das passt schon. Das heißt aber übersetzt beschissen, ja. Und so, ich war auch so ein passt schon Typ. Ich habe dann mal da geschlafen. Also ich war nicht obdachlos, sondern wohnungslos. Ich habe dann da mal geschlafen und da geschlafen und da im Auto geschlafen. Es war katastrophal, aber niemand durfte wissen, wie es mir wirklich ging. Und dann habe ich mich noch intensiver in den Kampfsport verwickelt, ja, weil da habe ich so mein Heil gesucht. Ich habe mir gedacht, wenn ich meinen schwarzen Gürtel habe, da werden die Leute gucken. Weil mein Vater hat ja gesagt, aus dir wird ja eh nichts, du bist ja nichts, du kannst nichts, ja. Das war so mein Antrieb, ja. Und dann kam die Sicherheitsbranche hinzu. Weißt du, als Sohn vom Alkoholiker, vom stadtbekannten Säufer, ja, ich habe immer so einen Stempel drauf gehabt, ja. Und auf einmal steht hier drauf Security. Ich glaube, ich bin ab dem Tag immer links vorne gelaufen, ja. Deswegen, ich habe das nur als Minderwertigkeitsgefühl gemacht. Und ich möchte das nochmal sagen, ich war niemals Deutschlands bekanntester Personenschützer. Da gibt es so tolle Jungs, die wirklich sensationelle Arbeit machten. Und ich habe früher auch eine Waffe gehabt, ja, aber ich konnte ja gar nicht schießen. Ich wollte nur gefährlich sein. Mit dem Headset konnte ich auch nicht umgehen. Ich glaube, ich hätte nicht mal einen Sender gebraucht. Allein der Knopf im Ohr und das Kabel. Boah, ich habe das alles gebraucht für meine Minderwertigkeitsgefühle. Ja. In Wirklichkeit war ich kaputt und tief traurig. Meine Seele kam nicht zur Ruhe.
Ich dachte eigentlich, als ich so die Geschichte durchgegangen bin, irgendwie auch Ironie des Schicksals, dass jemand, der sich vielleicht als Kind selber nicht beschützen konnte, als Erwachsener andere Menschen beschützt, ne?
Krass, ja, aber du, das hat ja was mit Vertrauten zu tun. Guck mal, ich habe 18 Jahre lang zu Hause aufpassen müssen, immer ob's knallt, immer in Spannung, ja. Also wenn man Selbstbehauptung macht, dann gibt's so ein Ampelsystem, ja. Da, wo du dich sicher und geborgen fühlst, ist grün, ja. Wenn du aus dem Haus gehst, bist du schon ein bisschen in der Hab-Acht-Stellung, dann ist gelb, ja. Und wenn sich irgendetwas anbahnt, dann ist rot, ja. Bei mir war immer rot, ja. Ich hatte diese entspannte Phase, die gab's bei mir zu Hause fast nie, ja. Sondern du musst immer irgendwo aufpassen, ja. Ob du beleidigt wirst, ob du jetzt mit dem Kochlöffel, mit dem Hausschuh, ja, oder ob du wieder eine gewischt kriegst, ja. Ich war in ständiger Anspannung. Und ich, Vollidiot, ja, such mir einen Beruf raus, wo ich in ständiger Anspannung bin, ja. Also, ja, weil es vertraut ist, ja. Ich kenne so viele Frauen, die einen Alkoholiker als Vater hatten, ja, oder einen Schläger, ja. Und wen suchen sie sich raus? Das Gewohnte, ja. Dieses Muster wiederholt sich immer und immer wieder. Und so hat sich das auch bei mir wiederholt. Ich habe mir manchmal so eingeredet, ja, ich arbeite im Sicherheitsdienst, weil ich will Menschen vor Gewalt schützen, weil ich wusste, was Gewalt mit einem Menschen macht. Aber in Wirklichkeit war das für mich auch nur eine Flucht in eine Glitzerwelt und da kriegst du dann so eine Jacke, ja, und stellst was Tolles da, du vertrittst das Haus recht an der Tür und so. Aber alles, das kann ich heute sagen, alles war für mich ein Schrei nach Liebe.
Weil von außen würde man ja denken, dass das war so die erste Zeit, wo du erstmals vielleicht auch Erfolg hattest, wo du erstmal Bestätigung bekommen hast. Deswegen hätte ich jetzt von außen erstmal gedacht, dass das eine Zeit ist, die dir eigentlich gut tun würde, weil endlich hast du eine Bestätigung, du hast einen Beruf, du bist anerkannt, du bist auch erfolgreich. Klingt ja erstmal alles
gut. Das war der Plan. Das war der Plan, dass die anderen das denken. Vielleicht, dass ich es irgendwann mal selber denke. Ja, also guck mal, ich war ja wirklich mit erfolgreichen Menschen zusammen, ja. Und so viele von denen waren wirklich kaputt. Ja. Also ich habe die Leute erlebt im Auto, an der Hotelbar, wie sie privat waren, die Schweinereien, ja. Und ich habe mir gedacht, was für eine kaputte Welt. Aber mir war völlig klar, ich bin genauso kaputt, aber ich kam aus diesem Hamsterrad nicht raus, ja. Und seit ich die Erfolgreichen erlebt habe, wie sie wirklich sind, seit dieser Zeit, wirst du nie von mir hören, dass ich einem Menschen viel Erfolg wünsche. Gar nicht. Ja. Wenn Erfolg so weit führt. Nee, was ich den Menschen wünsche, ist, dass sie glücklich sind. Ja. Das ist was ganz anderes. Und wenn glücklich sein die Definition von Erfolg ist, dann wünsche ich den Menschen Erfolg. Aber ansonsten wirst du nie von mir hören, viel Erfolg. Nach außen hin war ich vielleicht manchmal erfolgreich, aber innerlich war ich völlig zerstört, so wie viele Menschen, denen ich begegnen durfte.
Wie lange hast du das gemacht? Wie lange warst du Personenschützer?
Also ich habe 1993 angefangen, an der Tür zu arbeiten, ja, und 93, 94 und habe das Ganze dann gemacht bis zur Versöhnung mit meinem Papa 2007. Also einschließlich 1993 Veranstaltungsschutz an der Tür zu stehen. Und das, die Personenschutzgeschichte, die kam dann erst zu 1996, ja, weil ein Freund von mir, der war ehemaliger Weltmeister im Boxen, der hat mich von heute auf morgen in diese Szene da reingebracht, ja. Und dann war ich also effektiv in dieser Szene dann 11, 12 Jahre drin. Aber alles drum und dran, 15 Jahre im Sicherheitsdienst.
Gab es da so jemanden, wo du kennengelernt hast, der dich vielleicht auch inspiriert hat, wo du gesagt hast, weil du jetzt gesagt hast, du hast viele erlebt, die auch kaputt waren. Gab es auch das Gegenteil, wo du dachtest, ach guck mal, man kann auch, genau was du sagst, erfolgreich sein und glücklich sein irgendwie?
Ja, also da gab es schon einige. Also einer der tollsten Menschen, den ich begegnen durfte, das war Franz Beckenbauer, also so ein liebevoller, einfacher Mensch, ja. Und dann natürlich mein Kindheitsidol Muhammad Ali, gell? Also ich habe ja, wie gesagt, ich bin ja 70 geboren. Das heißt, mein Vater, der war ja immer so ein Boxfanatiker und ich habe dann mit 4, 5, 6 Jahren die Kämpfe von Ali anschauen dürfen bis in Morgengrauen, ja, wenn die Kämpfe bei uns kamen, die waren ja in Amerika dann und das mit der Zeitverschiebung, da war es dann bei uns, keine Ahnung, 4 oder 5 Uhr morgens. Und der Papa hat es mir erlaubt, da war er gnädig, ja. Und jetzt sitzt du da in diesem vermoderten Wohnzimmer drin, ja, und hinter mir lag der Vater auf der Couch und vor mir war Ali, groß und stark, auf dem Schwarz-Weiß-Fernsehen, ja. Und dann hatte ich als deine Junge, ich war ja gläubig schon als deine Junge, da habe ich gebetet, da habe ich gesagt, Gott, den möchte ich mal sehen, ja. Ich möchte auch mal so stark werden wie Ali, ja. Jetzt musst du mal vorstellen, dieser unfassbar arme kleine Wurm, ja, irgendwo in der Provinz in Baden-Württemberg, ja, betet, er möchte Ali sehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass dieser kleine Wurm, ja, Ali sieht und dann aber auch noch die Geschichte umgedreht wird 27 Jahre später, dass er der Schwache ist, dass ich in Anführungszeichen, ja, ihm die Reissuppe gelöffelt habe, an der Hand genommen habe, ja. Und er war einer der ersten Menschen in meinem Leben, dem ich erzählt habe, wie es mir ging, ja. Denn er hat mich an einem Samstagmorgen gefragt, was ist deine Geschichte? Wieso bist du bei mir, ja? Und ich bin ja nur dazu gekommen, weil der den Auftrag eigentlich bekam, der hat mich mitgenommen. Der hätte 20.000 bessere gegeben wie mich. Aber vielleicht war es das Gebet eines kleinen Jungen, ja, 1974, 75, das Gott erhört hat und ihm eine Freude machen wollte, dass ich vor den 20.000 das machen durfte. Und dann habe ich Ali meine Geschichte erzählt, ja. Und wir haben dann an diesem Samstagmorgen geweint und er hat mich dann auch an die Wange geküsst, ja. Und ich sage dann immer so im Spaß, also entweder hat ihn meine Geschichte so berührt oder mein Englisch war so grauenhaft, ich weiß es nicht, ja. Aber ich hatte damals irgendwie so die Freiheit, ich kann ihm ein Stück weit was erzählen. Das wird keinen Menschen in Amerika interessieren, was der Stahl in Bockfinger macht. Ja, und hatte ich so eine Freiheit, dem kannst du es erzählen. Der ist nachher wieder weg und es interessiert keinen Menschen. Ja, Ali wird niemanden erzählen von mir. Ja, und das war so eine Freiheit, so eine Ungebundenheit. Und da, genau, also ein ganz, ganz toller Mensch, Muhammad Ali.
Was ist das eigentlich für so ein, das hast du ja schon erzählt, aber ist das dann in dem ersten Moment, wenn du den siehst und du bist jetzt der Personenschützer, ist es dann, okay, ich bin im Job oder denkt man sich, ach du Scheiße, da sitzt gerade Muhammad Ali?
Ja, also ich war, also für mich ist so, guck mal, wie gesagt, es hätte ja tausende bessere gegeben, ja. Ich konnte mich ja nicht mal mit der Technik auskennen, ja, und mit dem ganzen Drumherum. Ich wollte einfach nur etwas erleben, was andere nicht erlebt haben. Ich habe immer so irgendwo so in meinem Herzen, in meinem Kopf gehabt, ja. Ich war ja meistens immer der Außenseiter, der Einzelgänger, ja. Und deswegen habe ich mir auch Bestätigung von den Mädels gesucht, ja. Allein wenn ich eine Telefonnummer hatte von einer, ja, dann habe ich schon eine Bestätigung bekommen, ja. Und wenn es dann noch hieß, jetzt bist du mit dem Prominenten unterwegs oder mit dem Prominenten, und dann stehst du in diesem Blitzlichtgewitter neben dieser Person, da hast du immer so die Hoffnung irgendwo, ja, irgendwie bin ich jetzt auch was Besonderes, wenn ich neben einer besonderen Person stehe. Und weil ich ja so getrieben war von Minderwertigkeitskomplexen, habe ich immer so das Gefühl gehabt, hier kriegst du ein bisschen ab, hier wirst du bewundert, ja. Hier wirst du nicht beleidigt. Ich bin auch beleidigt worden im Sicherheitsdienst, aber das hat man damals völlig wenig gemacht. Da war es wirklich der Job, ja. Aber so dieses mit diesen Stars unterwegs zu sein, das hat mir schon was gegeben. Aber das Problem war, wenn der Auftrag wieder zu Ende war, also als ich Ali bewachte, das war Juni 2002, weißt du, ich habe mir viele Geschichten von Prominenten angehört. Die hatten so ein Ziel, ja. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich es endlich geschafft, dann habe ich Erfüllung in meinem Herzen, ja. Und dann das noch erreichen, wenn ich eine Million habe, wenn ich im Fernsehen komme, wenn ich einen Oscar gewinne. Und so kannst du viele, viele Leute die Biografien anschauen, ja, und dann merken, da oben ist nichts. Woody Allen hat mal gesagt, wenn ich meinem jüngeren Ich begegnen würde, dann würde ich ihm sagen, ganz oben auf der Karriereleiter, da ist nichts. Da ist nichts, ja. Und ich bin halt gerade nach Ali-Geschichte in eine solche Leere gefallen, das kann ich keinem Menschen beschreiben. Es geht auch vielen Sportlern so, es geht vielen Musikern so, die beenden ihre Karriere, ja, und dann fallen die in ein Loch, weil die Leute nicht mehr nach ihnen fragen, ja. Keiner fragt mehr, hey, Autogramm oder Werbung oder so, die werden nicht mehr gefragt. Und jetzt hinterfragt man sich, wozu bin ich auf der Welt, was bin ich überhaupt wert, ja. Und nach diesem bin ich nachgejagt und Ali konnte mir das nicht geben, ja, und die ganzen Prominenten auch nicht. Und so bin ich immer wieder in die Leere gefallen, ja. Und es war immer ein Suchen nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung und Liebe, ja. So war das bei mir.
Und wie kam es dann zu dem, du hast es ja schon ganz schön beschrieben, dass es ein Prozess ist und nicht irgendwie Klick macht und man ist ein anderer Mensch. Wie kam es dann zu dem Prozess oder zum Start des Prozesses, dass du dachtest, ey, eigentlich bin ich überhaupt nicht glücklich, ich suche nur Aufmerksamkeit und ich brauche das oder möchte das eigentlich nicht oder möchte einfach glücklich sein und vielleicht anderen Menschen helfen?
Ja, also das Problem ist, wenn du mich sowas fragst, dann kriegst du für mich nie eine oberflächliche Antwort. Du musst auch damit leben, was ich jetzt sage, gell? Guck mal, ich habe ja zwei Kinder, ich habe noch ein Mädel mit 16, 17. Wir haben schlimme Dinge auch erlebt. Meine Frau hatte vor 16 Jahren einen schweren Autounfall mit meiner Tochter, wo auch ein lieber Mensch gestorben ist, wo jemand schuldig wurde in unserer Familie, ja, wo unser Leben total verändert hat. Und ich habe vor 8 Jahren einen schweren Herzinfarkt gehabt und wäre fast gestorben. Ja. Also es sind schon tiefgreifende Dinge, die auch in meinem Leben passiert sind. Und dann wird das Herz, das Denken ganz anders geformt, wenn man sowas vielleicht erlebt hat, ja. Und bei mir war es so, ich habe 2005, 2006, ich kann das nicht mehr ganz genau sagen, ich habe ja, da gab es einen Moment, ich habe ja immer so Frauengeschichten gehabt, dann habe ich wieder mal eine Beziehung gehabt und dann bin ich bei der Dame eingezogen und die hat 100-mal Schluss gemacht und ich 101-mal. Ja. Und beim 101-mal stand ich wieder draußen auf der Straße und habe gedacht, hey, du hast ja bei ihr gewohnt. Das heißt, ich habe jetzt eine Beziehung wieder kaputt gemacht und ich habe wieder kein Dach über dem Kopf. Das Muster hat sich wiederholt, ja. Und wieder die Tragtaschen, ja, und die Koffer, ja, in der Hand und wieder nicht wissen wohin. Und dann geschah an diesem Tag noch der Super-GAU, da rief mich mein Steuerberater an dem Tag an und sagt, Micha, die Kacke ist am Dampfen, komm. Und dann hat mir mein Steuerberater offenbart, ja, dass ich eine riesige Portion nachzahlen musste. Jetzt war ich wieder allein, wieder kein Dach über dem Kopf, ja, und ein Arsch voll Schulden. Und ich bin dann raus auf den Parkplatz und habe mich ins Auto reingesetzt und da war es übrigens so ein Reset-Knopf-Trick, wie man heute sagt. Und ich habe mich erinnert an meine Oma, dass ich im Glauben an Gott erzogen wurde, an Jesus Christus. Und dann sitze ich in dem Auto drin und fange an zu weinen und lege meinen Kopf aufs Lenkrad und habe gesagt, Gott, ich habe dich als Jugendlicher hochkantig aus meinem Leben geworfen. Jetzt gebe ich dir das Lenkrad meines Lebens. Ich habe völlig kapituliert, ja, und an diesem Tag ist etwas in mir passiert. Ich habe mir eingestanden, dass ich versagt habe. Ich habe mir eingestanden, dass ich so ein getriebener Mensch war, ja. Und ich bin völlig gescheitert, ja. Und dann habe ich einige Zeit später meine jetzige Frau kennengelernt. Ja, ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben Geburtstag gefeiert, weil da schlimme Dinge passiert sind. Und ich habe am 6. September Geburtstag, ja, falls du mir was schenken willst, ja. Und weißt du, wann meine Frau Geburtstag hat? Am 6. September. Und sie muss immer das Haus voll haben, ja. Ich suche die Stille, meine Frau will das Haus voll haben. Allein diese Konstellation, ja. Und dann 2007, ja, ich habe dann geheiratet zum zweiten Mal, ich habe meinen Papa aber nicht eingeladen, ja. Es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens, obwohl es der schönste sein soll, ja. Weil mein Vater stand draußen vorm Restaurant und hat die ganze Zeit zum Fenster reingeschaut. Es hat mir das Herz gebrochen, ja. Und dann ein halbes Jahr später nach dieser Hochzeit, ja, habe ich meinen Vater hier, ich sitze hier in meiner Sportschule drin, 200 Meter von mir weg, an einem Dienstagabend lief der besoffen nachts rum. Und da habe ich in meinem Herzen gespürt, der stirbt bald, du hast nicht mehr viel Zeit. Und er wohnte 140 Meter von mir weg. Ich habe tagelang mit mir gerungen, ja, was mache ich mit der Erkenntnis, dass mein Vater stirbt? Und dann habe ich eines Nachts geträumt, mein Vater wäre gestorben. Und am nächsten Morgen wusste ich mit 37 Jahren, was ich zu tun hatte. Ich ging den schwersten Weg meines Lebens, ich ging zu meinem Papa. Die schwersten Wege meines Lebens waren nicht irgendwelche Schlägereien heil zu überstehen, irgendwelche Drohungen zu überstehen, sondern zu meinem Papa zu gehen. Ich habe an diesem Vormittag beschlossen, heute werde ich Sohn. Ich habe ihn immer Erzeuger genannt. Ich habe gesagt, ich hasse dich, verpiss dich, geh mir aus den Augen, ja, du nervst, schäme mich mit dir. Und manche sagen, aber das ist doch Heuchelei, wenn du es nicht empfunden hast. Nein, nein, ich habe mich dazu entschlossen, ihn zu lieben. Liebe ist eine Entscheidung. Ich habe an diesem Tag beschlossen, meinen Vater zu lieben. Und ihm das zu sagen. Und dann bin ich zu meinem Papa in die Kneipe, in Zimmer Nummer 5, und da war ich davor noch nie. Und klopfe an, und der war schwerhörig. Ich bin dann einfach rein, und da stand er mit geballten Fäusten Entspannung vor mir. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, Papa, ich liebe dich. Vergib du mir. Und dieses ich liebe, dieses Papa hat bewiesen, ihm gezeigt, jetzt ist mein Sohn da. Zum ersten Mal. Ich glaube, Papa habe ich das letzte Mal gesagt, da war ich 11 oder 12. Und die Bitte um Vergebung, nicht ich vergebe dir, das bedeutet, Hamad, wenn wir Streit haben und ich sage, Hamad, ich vergebe dir, dann bedeutet das übersetzt, der Hamad ist schuld an allem. Ja. Aber wenn ich sage, Hamad, hey, ich bitte dich um Vergebung, dann klage ich dich nicht an. Und das hat mein Vater völlig den Stecker gezogen. Er braucht 10 Sekunden, dann fragt er mich, ja, du kommst zu mir? Sag ja. Sag, ich wollte dich immer verändern, ich habe dich gehasst. Ich wollte dir sagen, ich werde mich auch nicht mehr verstecken, wenn du in den Supermarkt reinkommst. Du kannst auch weiter saufen, habe ich gesagt. Ich liebe dich für das, wer du bist, nicht für das, was du tust. Und dann ist mein Vater nach 37 Jahren zu mir hergekommen, packt mich mit seiner Pranke am linken Arm, am rechten Arm. Und heute weiß ich, das war die innigste Umarmung, die er mir schenken konnte. Und dann sagt der Bub, ich habe dich immer lieb gehabt. Ich konnte es dir nicht zeigen. Und von diesem Tag an, ich habe auch damit gerechnet, dass er mich rauswirft, dass er sagt, du Spinner, verpiss dich, ja. Ich hätte mich nicht enttäuschen können, weil ich nichts mehr erwarte. Ja? Nur Menschen, die etwas erwarten, werden enttäuscht. Ich habe mir gedacht, der schmeißt dich eh raus. Aber ich werde das tun, was ich tun muss. Ja? Und das habe ich gemacht. Und mein Vater hat völlig wunderbar reagiert und es hat mein ganzes Leben verändert. Seit diesem Tag, ich brauche seit diesem Tag keine Pistole mehr. Ich kann ja auch gar nicht schießen richtig. Ich brauche auch keinen schwarzen Gürtel. Ich brauche das alles nicht mehr. Ich habe meinen Sicherheitsdienst an den Nagel gehängt. Früher musste ich immer im Training kämpfen. Ich besitze hier in meiner Sportschule seit 33 Jahren. Was habe ich hier gekämpft? Musste mich mit jedem messen. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe einen tiefen, unfassbaren Frieden gefunden. Und ich habe meinem Vater nie mehr gesagt, hör auf zu saufen. Nach 2 Jahren war er frei von Alkohol. Ich habe nie mehr gesagt, benimm dich anständig. Ich habe einfach nur diese Liebe vorgelebt und er versöhnt sich von alleine mit Menschen. Also, und da gibt's einen schönen Spruch von mir, der ist wirklich von mir. Liebe liebt das Schöne aus einem Menschen heraus. Und mein Vater, also es sind so Dinge passiert, ja. Mein Vater hat immer so geschrien und so eine Bösartigkeit in seiner Stimme. Und seit dieser Versöhnung war es mir, als ob ihm Gott auch neue Stimmbänder geschenkt hätte. Er hatte so eine sanfte, liebevolle Art und hat mir aus seinem Leben berichtet. Und es war einfach nur schön. Und das Letzte, was ich meinem Vater sagte, das war im Krankenwagen, das ist 200 Meter von hier weg. Da habe ich gesagt, Papa, weißt du, dass ich dich lieb habe? Und hat er so getan, als hätte es nicht gehört. Sie dachte, sei lieb, habe ich dich. Und er hat gestrahlt und ich habe ihn geküsst. Das war der Abschied meines Vaters. Und seitdem, ja, mein Herz wird ja gesund geliebt und wird geheilt. Ich schaue mir die Geschichten meines Lebens an, ich schaue die Mängel an, ich schaue auch mein eigenes Verhalten an, warum ich das getan habe. Und da ich weiß, dass Gott mir vergeben hat, habe ich auch Vergebung für mich selber. Und wir haben auch dem Unfallverursacher meiner Frau vergeben. Nicht, weil wir die Dinge gutheißen, sondern weil ich darauf vertraue, dass wir dadurch in die Freiheit geführt werden und der da oben wird für Gerechtigkeit sorgen. Und so ist meine ganze Familie auf einem Heilungsprozess. Meine Frau hat über 50 Knochen gebrochen, innere Verletzungen gehabt. Meine Tochter hat knapp überlebt. Die Freundin ist gestorben. Aber so heilen unsere Herzen. Und ich habe meinen Herzinfarkt vor 8 Jahren nicht von ungefähr gehabt, weil mein Herz viel hat durchmachen müssen. Und durch meine schlechten Taten, durch mein Verhalten, habe ich mein Herz zusätzlich vergiftet. Und deswegen war es eigentlich nur logisch, dass der Michael Stahl meinen Herzinfarkt bekommt. Und auch das war, ich möchte zwar nie wieder leben, aber auch doch ein Reifeprozess für meinen Charakter. Und so wird mein Charakter geschult, jeden Tag neu.
Konntest du denn mit der Vergebung dann sozusagen für dich diesen Part sauber abschließen? Oder habt ihr nochmal darüber gesprochen und gesagt, warum war das aber so und so? Also habt ihr über diese Zeiten dann nochmal gesprochen oder war das dann ab dem Moment, wir sprechen nicht mehr, sondern gucken jetzt nach vorne?
Also das kenne ich ja von meiner Mutter, ihrer Familie her, von meinem Vater, seiner Familie her. Man durfte immer nie über Vergangenheit reden, ja. Man darf nicht über der Opa sprechen, über der Uropa, über die Tante. Das Thema haben wir nicht und mit denen haben wir nichts zu tun. Und die haben gesagt, mit denen hat man nichts zu tun. Also mein Papa und ich, wir haben das wirklich aufgearbeitet. Also wir konnten am Schluss wirklich über alles reden, über alles, wirklich über alles. Und es gibt einen Cousin von mir, der ist von meiner Mutter ihrer Seite, ja, seine Mama ist die Schwester meiner Mama. Mit denen hatten wir nie Kontakt. Ja. Ich wusste nicht mal, dass es den großartig gibt. Das weiß ich erst seit 4, 5 Jahren. Ja. Und dessen Tochter ist gestorben mit 11 Jahren, umgefallen und tot. Ja. Ohne Vorwarnung. Ja. Und meine Mama hat 6 Geschwister. Und am Tag der Beerdigung kamen alle Geschwister zusammen. Und ich habe sie gefragt, sage ich ohne Anklage, warum habt ihr seit 1977 keinen Kontakt? Ich sage, ich frage nicht, um euch anzuklagen. Ich will es verstehen. Und dann haben die sich angeschaut. Und dann sagt die eine Truppe, ja, war ja nichts. Die anderen wollten, glaube ich, nicht. Ja. Dann haben die anderen gesagt, nö, bei uns war doch soweit alles okay. Gell? Aber ihr, dann habe ich die angeschaut und habe gesagt, ihr wollt mir jetzt wirklich sagen, dass ihr 47 Jahre keinen Kontakt hattet, weil jeder vom anderen etwas gedacht hat, was er wohl denkt. Also wart ihr aufgrund eurer eigenen Gedanken enttäuscht und verletzt. Ja. Und deshalb gilt für uns, für meinen Cousin und für mich, wir können über alles reden. Es gibt keine Familiengeheimnisse mehr. Es gibt's nicht mehr. Und ich habe meinen Kindern, mein Sohn wird jetzt 32, die Tochter 17, die habe ich mir vor einiger Zeit geschnappt. Wir haben zusammen etwas unternommen. Habe ich gesagt, jetzt möchte ich euch etwas sagen, meine Lieben. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ja. Und sage, ihr könnt mit allem kommen. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Ihr dürft mich alles fragen. Aber Vorsicht, ihr müsst mit den Antworten klarkommen. Ja. Und das ist so eine Freiheit, wenn man über alles reden kann, ja. Kein Tabuthema, keine Maske mehr aufziehen, ja, und sich verstellen. Und diese Freiheit im Gespräch und dass man das einander vorlebt und dass man auch über Schuld, Scham und Niederlagen sprechen kann, das ist so befreiend. Und da braucht es immer mehr Männer, Hamad, ja. Die ganzen Erfolge, ganz ehrlich, interessiert keine Sau. Es ist viel kostbarer, wenn wir Erwachsenen unseren Kindern und Enkelkindern vorleben, hey, guck mal, da habe ich verloren, da habe ich gestohlen, da habe ich Liebeskummer gehabt. Ja, so sah mein Herz damals aus. Ja. Was passiert, wenn die Jungen etwas anstellen, wenn sie über die Grenze hinausschlagen? Sie werden zu uns kommen, weil wir es ihnen vorgelebt haben. Und das ist so wichtig, dass es nicht nur Frauen über Gefühle sprechen können, sondern dass wir Männer unsere Herzen zeigen können. Und mit Ali habe ich 2-mal geweint, ja. Und manchmal, wenn ich so mit meinen arabischen Jugendgangs zusammen bin, ja, dann frage ich sie, sage, wer war Ali? Ah, Ali ist ein Held, super, ja. Sage, was er gemacht hat, super, Ali, super. Sage, mit dem habe ich 2-mal geweint. Ist das stark oder schwach? Und jetzt grübeln sie. Normalerweise würden sie sagen, weinen ist Schwäche, aber wenn sie hören, dass ihr Idol Ali 2-mal geweint hat, dann tritt Stille ein und dann sagen sie, Das ist stark. Und mir hat mein sterbender Alkoholiker gesagt, echte Männer können weinen und beten. Ja. Das habe ich gelernt. Ja. Und weinen ist auch eine Stärke und seine Schwäche zu zeigen, ja, ohne sie zu verstecken, das kann nicht jeder. Da musst du mutig dafür sein. Ja. Und das möchte ich auch vorleben. Ja. Und mein Papa und ich, wir konnten voreinander weinen, wir konnten miteinander lachen, wir konnten über die Abgründe unseres Lebens sprechen. Ja. Es war Freiheit pur. Wir haben so viel gelacht zusammen am Schluss.
Man sagt ja ganz oft, dass wenn man, oder du hast es ja auch erlebt, vom Großvater zum Vater, ne, dass wenn man etwas vorgelebt bekommt, dass man das entweder selber als Vater genauso weitergibt oder komplett das Gegenteil davon wird. Wie warst du als Vater?
Ja, ich habe, mein Vater hat ja drei Dinge bewusst falsch gemacht. Er hat, war gewalttätig, er hat gesoffen und er hat nicht gearbeitet, ja. Und es waren die drei Dinge, die waren so prägnant in meinem Leben, dass ich gesagt habe, da muss ich das gerade Gegenteil machen. Wenn ich mal Kinder habe, die dürfen nie Gewalt erfahren und ich darf auch so gut wie es geht nie besoffen sein, ja. Und ich muss viel arbeiten, ja. Also ich habe das gerade Gegenteil gemacht. Und da war ich ein getriebener Mensch. Also, weißt du, vergleichen heißt, das ist der Untergang der Freude, ja. Ich habe mich mit meinem Vater verglichen, was er falsch gemacht hat, ja, und wollte dann das Gegenteil machen, ja. Ich glaube, ich habe es dadurch schlimmer gemacht, ja. Also ich war nicht viel besser wie mein Vater, ja. Ich war nicht da, ja. Also mein Sohn hat mich die ersten 13, 14 Jahre seines Lebens kein einziges Mal weinen sehen. Mein Sohn hat nicht erlebt, dass ich mit seiner Mama liebevoll umgegangen bin. Mein Sohn hat mich nie erlebt, dass ich über Schuld, Scham und Niederlagen gesprochen habe. Das hat er gar nicht erlebt, ja. Ich war so getrieben, es besser zu machen wie mein Vater, ja. Und heute habe ich so für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte mich mit niemandem vergleichen, wenn es irgendwie geht. Irgendwo im Unterbewusstsein macht man es doch. Aber die Dinge, die ich tue, möchte ich in Liebe tun. Es ist so der Maßstab. Ist es in Liebe, ja oder nein? Habe ich dem, was ich mache, Liebe oder geht's um meinen Egoismus oder bin ich noch verletzt oder irgendetwas? Warum mache ich das, ja? Und mir hat vor kurzem in Hannover ein ehemaliger Drogensüchtiger einen unfassbaren Satz gesagt. Er hat zu mir gesagt, ein harter Kerl, ja, alles auf dieser Welt geschieht aus Liebe. Und dann habe ich ihn angeschaut, sage ich, wie meinst du das? Und er hat so einen russischen Akzent gehabt. Ja, da hat er gesagt, entweder du bist von Liebe erfüllt oder sie fehlt dir so sehr. Und er hat recht. Alles auch, warum du das machst, keine Ahnung, ja, ich kenne dich nicht, du bist ein sehr netter Mensch, aber alles geschieht aus Liebe, entweder weil du erfüllt bist oder weil sie dir so sehr fehlt. Und das ist für mich auch so ein Maßstab geworden, ja, warum mache ich die Dinge, ja, wo fehlt mir noch Liebe, wo habe ich noch eine Verletzung, wo bin ich erfüllt und gebe gerne weiter, ja, und teile mein Herz. Und da ist es ein guter Gradmesser, ein guter Kompass, was der Mann damals in Hannover gesagt hat.
Und heute arbeitest du hauptsächlich mit jugendlichen Kindern zusammen zeigst ihnen auch den Weg. Was gibt dir das und wie sieht deine Arbeit genau aus?
Also ich habe erst gestern Abend eine E-Mail von einem Mann bekommen, ja, der aufgrund meines Vortrages, meines Projektes Frieden mit seinem sterbenden Vater gemacht hat, ja. Und der hat mich jetzt nach Thailand eingeladen, um dort mit Jugendlichen zu arbeiten. Aber ich habe so Flugangst. Mal gucken, ob ich das mache, gell? Ich habe ganz viele Geschichten gehört, dass Menschen sich versöhnt haben, dass sie gesagt haben, Mensch, der Micha, dieses Streben nach oben, nach ich zeig's der Welt, da gibt's ja auch unfassbare Biografien, Arnold Schwarzenegger, Vater gewalttätig, Sylvester Stallone, Vater gewalttätig. Ich kann ganz viele Geschichten aufzählen, vielleicht noch eine Empfehlung, ja, die Lebensgeschichte von Sylvester Stallone, ja, auf Netflix live, ja. Er erzählt ja ganz offen, ja. Er ist so viel verprügelt worden, ja, damit er, deswegen macht er diese Filme, sagt er, damit die Leute mich auf der Straße erkennen. Ich brauche das, sagt er, ja. Und ich habe mich immer verglichen mit Arnold Schwarzenegger, der dieselbe Geschichte hat, ja. Und Sly sagt, es geht nur um Liebe, ja. Und diese Liebe jetzt offen, ehrlich anzusprechen und zu geben, ja, und wenn Menschen sich versöhnen, herrlich, ja. Also ich habe Lebensgeschichten erlebt und ich bin auch ganz oft am Bett von Sterbenden, ja, die dann im Sterben Frieden machen und einer der wichtigsten Sätze in unserem Leben sollte sein, dem anderen zu sagen, ich liebe dich. Aber 95% der Väter, die sagen, aber mein Sohn weiß das doch, meine Tochter, sage ich, ja, aber hast du es schon gesagt? Ja, das zeige ich denen, sage ich, hast du es schon gesagt? Ja, ich habe es früher auch nicht gehört, sage ich, hast du es schon gesagt? Nee, wir können das nicht. Wir reden den ganzen Tag über Fußball, über Wetter, über Bomben und Klimawandel. Ich kann das echt nicht mehr langsam hören. Über so viele Themen. Aber dem Nächsten zu sagen, ich liebe dich. Wahnsinn. Ich habe erst vor kurzem meinen 82-jährigen Mann im Sterben begleitet. Sein Spitzname war Keule. Ich glaube, das sagt viel über ihn aus. Gell? Ein großer, starker Mann, der früher keiner Schlägerei aus dem Weg gegangen ist. Und im Sterben sagt er, du, ich habe es gelernt, über Liebe zu sprechen. Ich konnte jetzt meinen 4 Kindern sagen, ich liebe dich. Ich konnte meine Ex-Frau um Vergebung beten. Ja? Ich liebe dich. Und er strahlt mich an und sagt, jetzt bin ich frei. Ja? Und diese Freiheit wünsche ich den Menschen. Und deswegen, ich gehe gerne in Suchthilfeeinrichtungen. Ich bin gerne mit Obdachlosen zusammen. Ich kenne ihre Geschichte. Ich kenne ihre Herzen. Ja? Ich darf auch manchmal vor Geschäftsleuten sprechen. Ja? Die haben dann immer so Fremdwörter. Man redet ja heute nicht mehr normal. Ja? Setting, evaluieren und wir supporten, wir unterstützen uns auch gar nicht mehr, wir supporten heute, ja. Es gibt keine Imbissbude mehr, es gibt jetzt einen Foodtruck und es gibt bloß noch den Alter und den Dicken, ja. Wobei allein den Namen eines Menschen auszusprechen, hammert. Das ist schon Wertschätzung. Ja, nicht hey Alter, hey Dicker, ja. Und weißt du, was du mit Sterbenden erlebst? Dass sie immer normal reden. Egal aus welcher sozialen Schicht, egal welche Bildung, sie reden eine unfassbar einfache Sprache. Ich hab dich lieb. Mein Leben war nicht so, wie ich es gedacht habe. Ich hätte gern das und das noch gemacht. Und sie sehnen sich nach Versöhnung. Und sie reden immer in einer einfachen Sprache. Und das versuche ich den Leuten. Und manche Leute kommen dann einfach her und sagen, du, ich habe das gemacht. Ja, mir hat auch gestern noch eine andere Person geschrieben, die Liebe ausgesprochen hat. Das hat mich in die Freiheit geführt. Ja. Und das ist es. Das ist das Wünsche. Und dass wir Väter wieder Zeit haben, ja, für unsere Kinder, dass wir das machen, was ihnen wirklich wichtig ist. Am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen, den Drachen steigen lassen, ja. Udo Jürgens hat das mal besungen über seinen Vater. Ich wollte doch nur mit dir einen Drachen bauen. Dass wir die einfachen Dinge wieder tun. Und während wir das tun, dass wir unser Herz öffnen. Hey, guck mal, da habe ich mal gestohlen als 13-Jähriger. Hey, da habe ich einen Fehler gemacht. Und das passiert immer mehr nach meinen Vorträgen. Und dafür bin ich so unfassbar dankbar, ja, dass der Scherbenhaufen meines Lebens, ja, der Mist meines Lebens, ja, da ein relativ schönes Gefäß langsam wird, was anderen Menschen dient. Und dass aus dem Mist meines Lebens ein Dünger wird, ja, wo auch viele andere profitieren, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, ja. Also normalerweise zu 95% nach so einem Leben, wie ich es hatte, wirst du schwer kriminell, endest im Knast oder im Drogensumpf, ja. Da kann ich nur Gott danken, dass er mich da davor bewahrt hat. Aber ich war auch nicht besser unterwegs. Nur weil ich da in dieser Glitzerwelt unterwegs war, ich war genauso kaputt. Ja, nur hat es vielleicht anders ausgesehen, aber innerlich war ich zerstört. Und diese Offenheit vorzuleben, die Menschen zu lieben, die Väter und die Mütter wieder zu animieren, über ihr Herz zu sprechen und auch wenn wir geschieden sind, ja, dass wir die Väter und die Mütter unseres Kindes wertschätzen und respektieren, weil wir ansonsten an dem Herzen unserer Kinder herumreisen, ja. Das ist mir auch noch ganz, ganz wichtig. Also ich habe auch gelernt, die Mutter meines Sohnes zu ehren und zu respektieren und um Vergebung zu bitten. Und damit heilte auch das Herz meines Sohnes, ja. Das sind so viele Dinge, die ich gern weitergebe. Und ich habe auch gelernt, im größten Drogensumpf bei den Obdachlosen die Leute einfach in den Arm zu nehmen, zu knuddeln, ja. Weil das bedeutet, jetzt bist du angenommen, du bist zu Hause. Du bist wertvoll, ja. Und das ist das, was ich versuche, Stück für Stück zu leben. Und hier in der Sportschule ist es so, ich habe ja einen neuen Verband gegründet vor fast 10 Jahren mit Psychologen, mit Polizeibeamten, Sozialarbeitern, Kampfsportlern. Das sind so Oasen, wo jeder kommen kann. Und wer zu uns kommt und hat kein Geld, der trainiert kostenlos. Gestern, jeden Mittwochabend haben wir ein Treff der Generation hier, da wird Pizza bestellt, Wurstsalat gab es gestern, da hatten wir einen Weltmeister da, einen Indiaka, manchmal kommt ein Arzt, ein Polizeibeamter, Freunde von mir, die dann Freunde sind, aber auch, du kannst sie um Rat fragen, hey, wie ist das, wenn ich da mal über die Stränge schlage, was sagt die Polizei, oder wenn jemand ein Wehwehchen hat, der geht nie zum Arzt, dann fragt er unseren Arzt hier, was hast du, was hältst du davon? Und gestern hatten wir einen Weltmeister in Indiaka da, ja, und es ist einfach eine tolle Gemeinschaft, ja, und der Jüngste war gestern, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt, der mit seiner Mama gekommen ist, und die Älteste war, glaube ich, gestern meine Mama, das mit 75. Und so sind wir da und haben Gemeinschaft und alle werden eingeladen. Alle. Alle sind willkommen. Keiner muss wegbleiben. Wer kein Geld hat, der trainiert kostenlos hier. Aber du bist willkommen.
Ich finde es ganz krass, wenn man jetzt dieses ganze Interview so ein bisschen Revue passieren lässt. Das ist ja schon fast eine Anleitung oder Garantie, wie man den Frieden mit sich finden kann und glücklich sein kann. Weil gerade auch viele Beispiele, die du erzählt hast, ist ja genau das. Heute sind so viele Menschen, die auf dem Weg sind, sich mit Erfolg in der Karriere, mit Karriereleiter hochsteigen, noch mehr Erfolg, noch mehr Geld verdienen, sich versuchen, da die Bestätigung zu holen. Aber das ist ja genau das, was viele dann wahrscheinlich nicht verstehen. Und das, deswegen sage ich das. Ist das ja eigentlich die Anleitung, um mit sich selber mal wirklich im Reinen und glücklich zu sein, ne?
Absolut. Also ich will da noch ein kleines Beispiel nennen, als meine Frau den schweren Autounfall hatte 2010. Also meine Frau hat 2 Wochen um ihr Leben gekämpft und musste wieder laufen lernen wie ein kleines Kind. Und dann kamen Menschen, die kannte ich nicht mal, ja. Manche haben bei mir an der Haustür geklingelt und haben gesagt, brauchst du Hilfe? Sollen wir was einkaufen, ja? Sollen wir deine Sportschule sauber machen? Sollen wir einen Kuchen backen, ja? Es war unfassbar, ja. Und ich habe dann 7, 8 Jahre später mir meine Tochter geschnappt, die war dann damals fast 9 Jahre alt, und meine Nichte mit 5, 6 Jahren. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte den Menschen etwas zurückgeben, ja, für die Zeit damals. Und ich habe 300 Rosen gekauft. Und wir haben 150 Rosen in der Kirche verteilt. Und mit den anderen 150 Rosen sind wir durch die Straßen gelaufen. Es war Muttertag und haben jeder Frau eine Rose geschenkt. Und dann sind wir ins Altersheim. Wir haben jeder Frau eine Rose geschenkt. Und die Damen haben geweint vor Freude. Und manche haben gesagt, meine eigenen Kinder und Enkelkinder kommen nicht mehr. Ich weiß auch warum, weil wir ja ständig selbst irgendwas mit selbst machen müssen. Verwirklichen und finden, keine Ahnung, so Blödsinn halt, ja. Und dann ist man halt sehr einsam und die anderen sind dann auch einsam, ja. Und mit jeder Rose, die wir verschenken haben, hat, ja, guckten die 2 Mädels mich an und haben gesagt, oh, ist das schön. Machen wir das jetzt jeden Sonntag? Dann habe ich gesagt, Mädels, ich kann nicht jeden Sonntag 300 Rosen kaufen. Aber selbst die gefährlichsten Jugendgangs frage ich, wenn ich die Geschichte erzähle, wen haben wir zuerst glücklich gemacht? Dann überlegen sie und dann sagen sie, ja, dich selber. Ja, wenn du Menschen eine Freude machst, du bist derjenige, der beschenkt wird. Es macht dir Freude, es tut so gut. Und der Umkehrschluss, sage ich immer, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber der Umkehrschluss ist, wenn ich gemein und verletzend bin, ja, damit schließt sich der Kreis, was du gerade eben gesagt hast, dann verletze ich ja mich. Dann verletze ich ja mich. Wenn ich mobbe und die anderen im Internet zerstöre, ja, oder andere schikaniere am Arbeitsplatz oder in der Schule mit Mobbing, ja, du bist die arme Sau in dieser Geschichte. Die allererste, ärmste Sau bist du, ja, weil du dein Herz vergiftest, ja. Und so ist das die Anleitung fürs Leben, ja, tatsächlich, ja. Tu Gutes. Mach den Menschen eine Freude, ja. Versuch, Menschen besser zu verstehen. Verstehen bedeutet nicht einverstanden sein. Der Typ, der den Unfall verursacht hat, der fuhr statt 70 Stundenkilometer 140. Ja, ich verstehe ihn. Sein Vater hat ihn verlassen. Ja, der hat nie gehört, du bist ein toller Kerl, du hast drauf. Ja, wir sind stolz auf dich. Nein, er musste rasen. Er hatte 5-mal den Führerschein weg. Rasen, 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 damit seine Kumpels sagen, hey, du bist ein cooler Typ. Ich verstehe es. Aber verstehen bedeutet nicht einverstanden sein. Ich verstehe jeden Drogensüchtigen, jeden Alkoholiker. Wie zerbrochen muss ein Mensch sein, dass er flüchtet und sich betäubt? Ich verstehe, aber ich bin nicht einverstanden. Und darum geht es, die Menschen besser zu verstehen. Und ich habe gelernt, die Menschen lieb zu haben, so wie sie sind. Ja. Und manchmal, bevor ich in den Knast reingehe, in den Jugendknast oder so, da stehe ich draußen vor den Mauern und treffe eine Entscheidung. Ich werde nicht nach ihren Taten schauen, sondern ich werde sie lieb haben. Ich treffe die Entscheidung, die Menschen, denen ich jetzt begegne, ich werde sie lieben und respektieren. Und diesen Rat kann ich nur weitergeben. Liebe ist eine Entscheidung.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Michael. Es war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Ich habe, das kannst du mal sehen, ich habe hier immer so Fragen aufgeschrieben. Ich habe da jetzt kaum drauf geguckt, weil ich immer so gefesselt war von deinen Antworten und wir dann einfach so ein Gespräch hatten, was natürlich immer sehr, sehr schön ist.
Du bist ja so ein netter Mensch. Du hast so einen Strahl, so eine Freundlichkeit, Herr Matt.
Ach, danke schön.
Wir fragen, wie alt bist du eigentlich? Wie alt bist du?
Ich bin 37.
37,
ja, genau, so habe ich das angesprochen, wie du 37 immer gesagt hast, aber genau in dem Alter bin ich, ja.
Du kommst aus Köln, oder?
Ich komme aus Köln, in Hamburg geboren und beruflich dann nach Köln gezogen, genau.
Hast du was mit Fußball zu tun?
Ja, ich habe selber lange gespielt und habe dann meine Trainerlizenz gemacht und habe dann auch in der zweiten Bundesliga hospitiert und so mal. Das okay, ist dann aber genau das Ding wieder zeitlich immer schwierig gewesen. Aber genau, und ich habe dann viel auch tatsächlich Jugendmannschaften trainiert. Hier im Umfeld, in Langenfeld, okay. In Monheim, genau.
Okay. Ja, ich kenne ja einige Leute aus der Profiszene und einer meiner besten Freunde, der hat ja auch so eine Lebenswendung gehabt. Ich weiß nicht, sagt der Name Michael Sternkopf noch was?
Michael Sternkopf, nee, nicht direkt.
Der hat 5 Jahre beim FC Bayern München gespielt, 90 bis 95. Und da schließt sich der Kreis. Also wir haben uns vor 8 Jahren das erste Mal persönlich getroffen und hatte schwerste Depressionen. Der hat bei Bayern gespielt und bei Gladbach, Freiburg und war davor beim KSC. Und dann war er bei Bayern und 5 Jahre lang ist er auch selber von den Bayern gegangen, hatte da schwerste Depressionen, Versagensängste. Und ich war der erste Mensch in seinem Leben, der über Schuld, Scham und Niederlagen gesprochen hat. Und dann hat er gesagt, das kenne ich gar nicht. Aus der Welt, wo ich komme, redet man nicht so über sein Herz, über Niederlagen. Ja. Und der hat seine ganze Menschenfurcht abgelegt, ja, und hält auch heute Vorträge über Depression und Sport und Leistung, Leistungsliebe. Ich habe mir gedacht, vielleicht kennst du den, ja. Also das ist auch einer, der hier ja so ja den Weg gefunden hat. Ja, hey, es tut so gut, offen zu sein, auch wenn es für die Welt da draußen vielleicht ganz kurz verwunderlich ist. Aber es ist eine Einladung an andere: Öffne dich und Heilung entsteht.
Sehr, sehr schön, wirklich.
Das war, du bist ein sehr, sehr netter Mensch. Ja. Du bist aber kein Bayern-Fan, oder?
Nee, HSV.
Du bist kein Bayern-Fan.
Ja, ich habe viel durchgemacht.
Ja, genau. Schön. Sehr sympathisch, Hamad.
Ja. Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Es war wirklich so fesselnd. Also ich habe ja jetzt schon einige Gespräche gehabt. Und gerade ist es natürlich, wenn man das über Laptop macht, dann ist es nochmal was anderes. Aber dass es wirklich so fesselnd war und wirklich so eine tolle Geschichte. Und ich finde es wahnsinnig toll, was du aus den schwierigen Anfängen gemacht hast und wo du heute bist und was du weitergibst. Wirklich großen Respekt einfach dafür.
Das Lob gebe ich ja meinem Chef weiter.
Ja. Ja, dann vielen, vielen Dank, Michael. Es war wirklich ein ganz tolles Gespräch und wir sehen und hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann, ciao.